So, neues Buch, neues Glück, Lukas 1, Vers 1. Okay, Lukas ist interessant, dass der in der Bibel ist überhaupt. Ist ein Heide, der sich bekehrt hat, ist kein Jude. Hat auch die Apostelgeschichte geschrieben, war ein Arzt, ist wahrscheinlich durch Paulus zum Glauben gekommen, weil er von Anfang bis zum Ende immer wieder auftaucht und Paulus echt engen Kontakt hatte, immer dabei war. So ein, war ein Mann Gottes und ja, wollte hier an diesem, hat die zwei Briefe für Vers 3 am Ende Theophilus geschrieben, aber nicht nur an ihn, sondern an viele dort, an Heiden. So, wahrscheinlich war das ein römischer, keine Ahnung was, so ein hohes Tier halt. Das ist schon krass, weil es ist der einzigste Heide, der die Bibel mitschreiben durfte. War ein gelehrter Mann so und hat mit den Jüngern gesprochen, war noch in der Zeit da, wo die Jünger da waren und so ein hat mit den Augenzeugen geredet, hat alles zusammengetragen und hat da sozusagen eine Zusammenfassung gemacht nochmal von allem, dass wirklich auch in der heidnischen Welt alles ankommt. So ein, da kann man dankbar sein, weil in dem Lukas im Evangelium stehen viele Sachen, die du denn nicht in anderen Evangelien findest. Ja. Und auch Apostelgeschichte. Bin ich echt dankbar, dass es aufgeschrieben hat, einfach zu sehen, was war wirklich denn, als Jesus in den Himmel entrückt ist. Was ist dann passiert mit der Gemeinde? So, wie ging es dann weiter? Wie war der Anfang? Was war wirklich wichtig für Gottes Volk damals? Ne? Und nicht, weil wenn du heute guckst in die Christenheit, dann wirst du durcheinander. Du hast die großen Kirchen, die ihren Gottesdienst haben und die Richtung der Theologie und was auch immer des Glaubenlebens. Dann hast du die Freikirchen, die auch so unterschiedlich sind, so ein dass man sie nicht zusammenführen kann, dann hast du die freien Gemeinden und dann hast du noch die Hauskreise und noch die Untergruppen, die sich irgendwie nebenbei treffen und sich austauschen und dann hast du Christen, die sagen, sind freie Christen, die sagen, die brauchen keine Gemeinschaft, so die auch ihr Dings haben. Also es ist einfach so ein Durcheinander, dass man einfach als Christ, selbst mit Bibel, einfach schwer ist, einfach durchzublicken, was ist denn nur Gott gewollt, was ist nicht von Gott. Was ist in Ordnung und egal, nur anders. So, ne, und da bin ich echt dankbar, weil wir haben die Evangelien und wir haben auch die Apostelgeschichte, zum Teil auch Dank für Lukas. So, ne, einfach zu sehen, was ist wirklich wichtig. So, und ich glaube nicht, dass Lukas das Ausmaß verstanden hat damals, so, was er da eigentlich macht. Ich meine, das ist ein ganz normaler Mensch, gerettet von Christus, gewachsen als Jünger Jesu und wirklich hingegeben im Dienst ein Evangelistium, im Evangelium verkündigen, ist ein Evangelist. Ne, aber er sitzt einfach da im hohen Alter und fängt an, einfach nochmal alles zusammenzutragen und aufzuschreiben. Und so als ob du dein Buch schreibst. Ne, zum ich glaube, er hat nicht schlecht gestaunt, als er dann im Himmel war so, und gemerkt hat, so, wow, Gott hat eine Bibel mit dem Neuen Testament auch so, und da bin ich mit drin, mit zwei Büchern, als Heide. So, lass das eine Lehre sein und eine Ermutigung, dass du keine Ahnung hast, was du als einzelner Mensch für eine Auswirkung hast, ja, im Gottesreich. So, manchmal tun wir nur alltägliche Sachen, natürliche Sachen und verstehen überhaupt nicht, dass daraus eine Frucht entsteht, die viel tiefer und weiter geht und viele berührt. Überleg einfach nur an die Menschen, denen du schon irgendwann mal in irgendeiner Form von Jesus erzählt hast. Die Momente in deinem Leben, wo du einfach Zeugnis warst für Christus, einfach nur bestätigt hast, ja, ich glaube an diesen Christus und ich bin Christ. Momente, wo du Gott verteidigt hast, vielleicht sogar. So Momente, wo du Licht warst und Salz in dieser Welt. Und das sind die Sachen, wo wir wissen, so, dass es nicht leer zurückkommt. Lukas war kein besonderer Mann, so wie die Apostel keine besonderen Männer waren, einfach vom Menschlichen her. Es waren alles normale Männer mit ihren eigenen Persönlichkeiten, Stärken, Schwachheiten, halt so wie die Menschheit ist, ne? Jeder mit einem bestimmten Blick auf ein bestimmtes Gewicht im Leben, so wie wir das auch alle haben. Der eine guckt sehr stark auf die Liebe und die Gnade Gottes, der andere auf die Reinheit, der andere auf die Wunder. Und so ist auch Lukas ein Evangelium, das sich total unterscheidet von all den anderen, von den drei anderen. Jeder hat so einen bestimmten Blick und Lukas beschreibt Jesus so sehr als Arzt, als Retter, als jemand, der sich den Armen und den Schwachen und diese Grenzgesellschaft annimmt. Das betont er immer wieder und das kommt wirklich sehr stark raus, wenn du es liest. Christus ist der Messias der Kranken und der Sünder. Daher kann ich mich mit dem Evangelium auch gut so vergleichen. Vers 1. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, da ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also schreibt hier an Heiden, der sich bekehrt hat, ja, wurde unterwiesen von den Aposteln, ist zum Glauben gekommen und so weiter und Lukas sagt so, hey, ich habe alles nochmal für dich zusammengefasst, damit es nochmal bestätigt, was du hörst, damit du was in der Hand hast, um zu vergleichen. So. Deswegen ist es auch so wichtig für uns, dass wir Zeit im Gotteswort verbringen, weil es ist nicht ohne Grund aufgeschrieben. Ne? Und egal, was jemand anderes sagt, so und für mich ist die Bibel nicht geschrieben, damit ich ein Gelehrter werde. Ich meine, je mehr du die Bibel studierst, desto gelehrter wirst du und desto mehr wirst du auch fähig zu lehren und das Wort zu erklären. Aber die Bibel ist uns nicht gegeben, damit wir Gelehrte sind. Die Bibel ist uns gegeben zur Lehre, damit wir unterscheiden können, was richtig und falsch ist, was Gott will und was nicht. Zur Züchtigung, damit, weil es uns durchdringt, unsere Gedanken und unsere persönlichen Überzeugungen. Ja. Und wir zu dem Punkt kommen müssen, wo wir sagen, das ist gar nicht von Gott. Gott denkt ganz anders. Gott handelt ganz anders. Oder Gott handelt genau so. So denkt Gott auch. Da kann ich dabei bleiben. Ja. Ist ein Wegweiser, damit wir uns nicht verirren in dieser Welt. Und diese Welt ist ein absolutes Chaos, auch in der Christenheit. Ist schwer, sich zurechtzufinden. Und du kannst sehen, die das Wort Gottes lieben, das Evangelium lieben, die Gott so lieben, wie er sich darstellt, und das sind noch diejenigen, die fest sind hier in der Welt, mit dem ganzen Chaos und dem ganzen Trubel, mit der ganzen Dunkelheit und dem Bösen, das hier herrscht. Ob nur in der Christenheit oder außerhalb der Christenheit. Wenn du einen Fehler machen kannst als Christ, dann ist es, dass du die Bibel zulässt. Weil egal wie weise du auch bist und egal wie viel du auch schon weißt, selbst wenn du die ganze Bibel auswendig kennst, der Alltag bringt andere Gedanken. Und der Kontakt mit anderen Menschen beeinflusst auch unsere Gedankenwelt. Und selbst wenn irgendwas in deinem Gedächtnis ist, heißt es nicht, dass es auch in deinen Gedanken ist. Gerade. Ne? Es ist, als ob du eine Konkordanz im Kopf hast, aber du musst natürlich aufschlagen und nachgucken. Vers 5. In den Tagen des Herodes, zu denen kommen wir später noch, des Königs von Judäa, da lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Bedeutet Jahwe hat erinnert. Aus der Abteilung Abijas. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons. Und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Wir sind zwei gottesfürchtige Leute, Priester, aus Priestergeschlecht. Ne? Und das ist schon echt ein krasser Vers, finde ich, dass vor Jesus da Menschen sind in diesem Priestertum mit den Pharisäern, Sadduzäern und all dem so, wo Gott selber sagt, so, die sind beide gerecht vor mir. Ja. Untadelig. In allen Geboten und Rechtsbestimmungen. So, ich glaube nicht, dass die zwei, dass es bedeutet, dass die zwei nicht gesündigt haben oder sonst was. Oder Menschen waren und schwach, so ein sondern ich glaube, die zwei waren beständig im Opfer, in dieser Reinigung, die der Herr gegeben hat. Ja. Die zwei waren Jünger, Jesu eigentlich schon, bevor Jesu überhaupt da waren. Menschen, die nicht nur eine Religion ausüben oder einen Glauben ausüben, sondern Menschen, die Gott anhängen. Ja. Ihn kennenlernen und ihm folgen und ihren Dienst mit Herz tun, so ein, die um Gott dienen so ein, und ihm vorstehen. Ne. Menschen, das kannst du in der Bibel sehen, auch vor Jesus, die Gott gesucht haben und ihn ins Zentrum gesetzt haben, das sind Menschen, die Gott auch erfahren haben. Die waren wie Christen heute. Ne? So ein, guck dir David an, was für eine persönliche Beziehung er mit Gott hatte und durch seine Gebete hat er Gott kennengelernt. Ne? Durch den Geist, der da redet. Ohne Christus. Also ohne dieses Opfer von Christus. Ne? Vorausschauend auf das Opfer, was Christus gemacht hat, waren sie gerecht. Das Glaube, ne? Die sind in der Wolke von den Zeugen, so der Glaubenshelden im Hebräerbrief. Kannst sehen, das waren wie Abraham und Sarah, das waren alles Menschen, die waren nicht sehr gebildet zum Teil, ne? Hatten nicht viel Ahnung, wie Gott denkt und wie er tickt, weil die hatten keine Bibel großenteils. Was hat denn Abraham von Gott? Ne? Aus Überlieferung. Und was hatte Noah so ein, für ein Wissen, was Gottes Gesetze sind und was Gott will und so weiter, ne? So ein, weißt du, die Menschen hatten was Besonderes, und zwar war der Geist irgendwie schon immer da bei ihnen, ne? So ein, ihre Gebete waren direkt gerichtet und echt, ihr Glaube war direkt an einen lebendigen Gott und das war ihre Stärke. So ein, auch Jesus sagt das, so ein, wenn du direkt mit mir verknüpft bist, auf mich guckst und mich suchst, dann wirst du Frucht bringen und es wird alles hier unten geklärt werden von mir. Ne? So, das, was wir brauchen, ist nicht Wissen, das, was wir brauchen, ist Gott. Und wer das nicht versteht, der ist religiös und hat Gott nicht erkannt. Wir glauben nicht an Schrift, und wir glauben nicht an unsere Regeln und unseren Gottesdienst, so wir glauben an diesen lebendigen Gott, der mitten unter uns ist und uns formt und uns leitet und lehrt. Das ist unsere Kraft. Und du kannst sehen, in deinem Leben, wenn du deinen Blick von Gott verlierst, schwindet auch seine Kraft und sein Frieden und seine Weisheit. Ja. Und du bist traurig und der Alltag ist zu schwer und du kommst einfach nicht voran, denkst, du bist gefangen, aber schaust du wieder auf diesen lebendigen Gott, dem alles möglich ist und du weißt, ich bin geliebt und gewollt so, dann wird alles viel leichter. Diese Last wird leichter. Warum? Weil wir es einfach Gott geben und sagen, ja, du bist mitten bei mir. Gib mir einfach jeden Tag aufs Neue, was ich heute brauche. So, Zacharias und Elisabeth, tolle Menschen. Führen ein ganz normales Leben, sind schon alt. Gott hat sie bis jetzt nicht gesegnet mit irgendeinem Kind, was damals hieß, dass Gott nicht gut meint mit ihnen, sondern dass sie irgendwie Sünde haben oder irgendwie was haben, so warum Gott sie verflucht. Ja. So ein, sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren im fortgeschrittenen Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam. War damals so, die Priester hatten 24 Abteilungen und die haben sich das Jahr aufgeteilt. Eine Abteilung früh, die andere abends so, und dann ging es so weiter, wo Rauchopfer gemacht wird. ständig. Also eine Person aus einer Abteilung hat dann das Rauchopfer vom Räuchertal weiterbrennen lassen, was genau vor diesem Vorhang war zum Allerheiligsten. War eine große Ehre. So, und damals wurde gelost und auf wem das Los fiel aus der Abteilung zu der Zeit, die gerade dran war, der hatte die Ehre reinzugehen, zu räuchern, wo wir wissen aus der Offenbarung, dass das Gebete sind, so ein, die Gott oben speichert. Ne? So ein, und das Volk und die anderen Priester waren alle draußen und haben gebetet und haben gewartet, dass dieser eine Priester dann wieder rauskommt und dann einen Segen spricht. Ne? Und zu der Zeit, als seine Abteilung dran war, Vers 9, da traf ihm nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Und da erschien ihm ein Engel des Herrn. Der stand zur Rechten des Räuchaltars und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürcht dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth, die wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Jahwe hat Gnade erwiesen, heißt Johannes. Ja. Schon krass, oder? So ein, ich meine, der verrichtet seinen Dienst, das war der Höhepunkt seines Lebens, weil die wenigsten Priester hatten die Ehre und die Chance, da mal reinzugehen und zu räuchern. Ja. Und er darf da jetzt rein. So ein, und seinem Gott räuchern. Einen ganzen Monat lang. Ja. Und auf einmal steht da dieser Engel da und sagt so: Hey, alter Sack, du kriegst ein Baby. Herzlichen Glückwunsch. Elisabeth wird schwanger. Ja. So, und es wird ein Sohn und gib ihm den Namen Johannes. So, das bedeutet für ihn, Gott kommt in sein Leben so, und er wirft alles um. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch schon mal so war. Bei mir hat das Gott schon mehrmals gemacht, so, und dass er irgendeine Situation oder irgendwas reinbringt in mein Leben und auf einmal ist alles total verdreht und anders. Ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und selbst die Alternativen oder die, die ein bisschen actiongeladener sind von uns Menschen, die flexibler sind als manch andere so, ne, trotzdem sind es Gewohnheitstiere. Du machst alles immer auf eine bestimmte Art. So ein, ne. Wir brauchen das einfach. So wie Gottesdienst. Wir brauchen das einfach. So eine Art Vertrautheit, ne, was uns Sicherheit gibt und Ruhe. So ein, aber du kannst dankbar sein, wenn Gott in dein Leben kommt und alles umdreht. Denn Vers 14, und er wird dir Freude und er wird dir Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Das war so ein Gelübde von Nazireern, steht im 4. Mose, war normalerweise zeitlich begrenzt, dass man sagt so, ja, ich verzichte auf Wein oder Trauben und sonst was oder schneid mir die Haare oder schneid mir nicht die Haare und so weiter und das für ein Jahr und diene dem ausschließlich Gott. Ich gehöre nur noch Gott. Ja, so ein, machen wir Christen auch. Kenne ich einige, die gesagt haben so, okay, von Amerika zum Beispiel nach Leipzig kam dann als Missionare, ich gebe hier alles auf, für ein Jahr gehe ich nach Deutschland und bin Missionar, diene dort. Im Grunde sowas Ähnliches in der Art. Ne? So. Das Wichtige bei den Nazarenern oder bei solchen Versprechen, die wir auch Gott geben können, ist, dass wir sie dann noch halten. So. Also wenn irgendjemand sagt so, ich will jetzt ein halbes Jahr oder so in der Gemeinde dienen, Gott, das mache ich so, dann wäre es dumm, das zu brechen. Das habe ich auch oft erlebt, so ein, irgendwie, keine Ahnung, es geht nicht gut aus. Ne? Und das hier war so ein Versprechen, er hatte eigentlich keine Wahl. Johannes hatte keine Wahl, der Täufer und auch Zacharias und Elisabeth hatten keine Wahl. Ihr Kind gehört nicht ihnen, sondern Gott schenkt ihnen ein Kind, um seinen Willen zu tun. Werden noch sehen, dass sie ihr Kind doch weggeben in der Obhut von jemand anderem, damit er gelehrt wird und seinen Weg tut. Wein, starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Ist auch krass, oder? Da ist kein Punkt in seinem Leben, wo er sich gegen Gott oder für Gott entschieden hat. So, der kommt wie Jesus auf die Welt und ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. So, das heißt, er hat schon immer diese Erkenntnis von Gott, er hört Gott, er ist Gott nah, er wird von Gott gelehrt, redet Aussprüche Gottes, ist ein Werkzeug in Gottes Hand. Ich wünsche mir das auch. Auf der anderen Seite habe ich überlegt, so, wer weiß, vielleicht sind die, die erwählt und berufen sind, vielleicht auch war der Geist schon immer da. Ne? Vielleicht nicht in uns, aber bei uns auf jeden Fall. Weil wenn ich sehe, in der atheistischen Welt, wo ich groß geworden bin, mit all den Aberglauben und dem Wirrwarr, hatte ich trotzdem immer so einen Ruf und so eine bestimmte Richtung. Ne? Selbst meine Rebellion war, trotzdem war immer irgendwie ein Punkt da, der mich gehalten hat und beschützt hat. Ne? Und geführt hat, damit ich im Endeffekt zu Christus komme. Ne? Vielleicht ist das diese Auserwählung, ne? Und diese Berufung, dass Gott einfach mitgeht von Anfang an und einfach nicht zulässt, dass derjenige durch die Welt oder Satan verloren geht. So. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Das ist eine Prophezeiung aus Malachi 3, 23, 24 und dass Elias nochmal kommt, bevor der Christus kommt, der Messias, der Retter. Ich weiß jetzt nicht, ob das sein Geist ist oder sonst irgendwas, aber du musst dir halt die Situation Israels vorstellen. 400 Jahre war Gott ruhig. Also ist nichts aufgezeichnet. Er war einfach still und sein Volk hat weitergemacht, den Gottesdienst zu führen, die Gebräuche, die Gesetze und halt das, was Gott halt verlangt hat von seinem Volk zu tun. Die Römer waren schon da und haben das Land besetzt. Die Juden hatten weniger und weniger Rechte. Und in dieser Zeit, wo es scheint, als ob Gott sein Volk verlassen hat, weil es so ewig lang schon dauert, in der Zeit hoffen und warten die Juden auf diesen Messias, auf diesen Erlöser, der sie da rausholt. Und es ist dieses gleiche Warten, dieser gleiche Hunger, den die Menschen damals hatten, wie das Warten, das wir haben jetzt auf Christus, dass er kommt. Es ist die gleiche Prophezeiung, der gleiche Wunsch, Christus komm zum zweiten Mal und mach den Plan zu Ende. Und bevor Christus kommt, muss die Welt vorbereitet werden. Und irgendwie sehe ich in diesem Johannes der Täufer auch uns so ein bisschen verbildlicht. Uns Christen heute. Wir sind die, die zur Buße rufen. Und wir sind die, die in der Welt Geist sind und reden. Wir sind die, die Kraft Gottes ausüben und Wunder tun, Zeichen tun. Und wir sind die, die das Wort verbreiten und den Menschen Gott nahebringen. Und wir bereiten den Weg. Und wir sind die, die ausrufen, Christus kommt und die Welt geht nicht zu Ende ohne ihn. Wir sind die, die sagen, dreht um, denn Gott ist real und lebendig und kennt dich und will dich. Das war seine Berufung, Evangelist, wenn du so willst. Er hat die gute Nachricht verkündet als allererster. Und das war ein krasser Dienst, weil zu der Zeit gab es nur dieses religiöse System und ein paar Gläubige, so wie Zacharias oder Elisabeth. Und da ist ein wiedergeborener Mensch, ein erweckter Mensch, der durch den Gott redet, als Sprachrohr. Das ist jemand, der eine ganz neue Lehre bringt. Johannes hat die Lehre gebracht, du musst vom Herzen her umdrehen und Buße tun und du wirst errettet werden. Du musst auf den Messias suchen und dann ihm folgen, Jesus. Das ist der Weg Gottes. Das war eine krasse Botschaft, ein ganz neues Evangelium, eine ganz neue Art, die Bibel auszulegen, das Wort Gottes. Ja. Weil bis dahin hieß es, du musst zum Tempel gehen und zu den Priestern und du musst die Opfer tun und du musst die Gesetze halten und die Feiertage halten, um Gott zu gefallen. Und jetzt kommt ein Mann auf die Bildfläche und der predigt alles außerhalb von diesem physischen Tempel und Gottesdienst. Ja. Das war krass, das war revolutionär. Und die Menschen kamen da zum Glauben. Das war eine Erweckungszeit, so, wo die Menschen, sehen wir ja später noch, kennen wir ja alle, in Scharen da zu dem Fluss kommen in der Wüste, zu diesen Typen im Kamelfell und mit langen Haaren, ne? So der Honig und irgendwelche Grashüpfer frisst, so im Wasser steht und sagt, so tut Buße, so, komm her. Aber Johannes war noch mehr als ein Täufer, er war ein Lehrer, ne? Er hatte Jünger, er hat das Wort ausgelegt. In der Kraft des Heiligen Geistes. So. Von daher ist hier gerade ein Neubruch. Ne? So eine Vorbereitung für den Christus, der dann kommt. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden und den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zuzubereiten. Und Zacharias, der sprach zu dem Engel: Ja, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau, die ist im fortgeschrittenen Alter. So, und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, den haben wir letzte Woche gesehen, im Daniel. Ne? Das ist der gleiche Engel, Gabriel. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Zacharias ist ein gottesfürchtiger Mensch, aber irgendwie ist es für ihn einfach zu viel. Ja. Sein Verstand kann das nicht greifen. Wie soll das möglich sein? Ich bin alt, sagt meine Frau ist alt. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll ich denn nochmal Vater sein? Jetzt 18 Jahre ein Kind großziehen oder 16 oder 12, weiß nicht, wie das damals war. So, wie soll ich denn das tun? Und unmöglich. Ne? So, aber genau das Gleiche ist das, was auch in Sprüchen steht, was David uns sagt, oder was David zu seinem Sohn gesagt hat. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue auf Gott. Ja. Und wir legen uns selber eine Last und einen Fluch auf, wenn wir versuchen, mit dem Verstand Christus zu leben. So, wenn wir versuchen, unseren Alltag und all das, was uns betrifft, so mit dem Verstand irgendwie zu glauben. Das ist einfach unmöglich, weil Gott macht keinen Sinn. Und auch, dass Jesus kommt, dass er durch mich redet oder durch uns alle, dass er Wunder tut oder errettet oder nicht oder sonst irgendwas, es ist einfach nicht zu verstehen. Ja. Und in schwachen Momenten sehe ich nur auf mich und sehe meine Schwachheit und verschließe mich selber und bin einfach nur depressiv, weil ich nur mich sehe. Und da ist nichts, was Gloria ist oder sonst was, was irgendwie Ehre bringt, sondern ich sehe nur auf mich und bin stumm. Aber das ist der Moment, wo ich mit dem Verstand versuche, zu Gott zu kommen, mit dem Verstand versuche zu glauben und zu siegen. Und das klappt nicht, weil es ist unlogisch. Gott hat nichts mit Logik zu tun, sondern du kannst Gott mit Logik nicht fassen. Gott hat uns anders gemacht als ihn. Er hat uns Gott ähnlich gemacht, so, aber nicht gleich. Gott hat eine andere Art zu denken und zu verstehen und zu realisieren und zu handeln und zu tun, als wir Menschen. Wir sind begrenzt. Ja. Wir können, sind nicht fähig, uns irgendwas Neues auszudenken. Das ist uns nicht gegeben. Gott hat damit keine Probleme, weil er lebt außerhalb von dem. Ja. Deswegen ist er auch Gott. So. Aber wenn du versuchst, dein Leben mit Verstand in Ordnung zu bringen und zu bauen, bist du hoffnungslos und du wirst verstummen. Weil wenn ich auf mich gucke, werde ich nur depressiv und Gott ist nicht mehr laut durch mich. Ich bin einfach verstummt, weil ich nur mich habe. So, und da ist nicht viel Kraft und nicht viel Hoffnung. So. Ja. Und das ist dieser Segen, den Johannes als Vorreiter gebracht hat auf Christus hin, so ein, Leute, Gott will es jetzt persönlich. Außerhalb von physischem, sondern Gott möchte jetzt auf eine andere Art Gottesdienst feiern und kommunizieren, die man nicht sehen und nicht verstehen kann, die man nicht fassen kann als Mensch, und doch ist sie real und wirklich. So ein, ja. Ja, und Zacharias kriegt einen Fluch. So, er kann nicht mehr reden. Er kann niemandem erzählen, was er gerade erlebt hat. Er kann es auch seiner Frau nicht erzählen. Vielleicht hat er es dann aufgeschrieben oder so, ich weiß es nicht. So ein, nachher sehen wir, dass er den Namen aufschreibt, von seinem Sohn. Also hat er wahrscheinlich nur über Schiefertafeln gequatscht oder so. Keine Ahnung so, was die damals, worauf die geschrieben haben. Aber das ist auf jeden Fall nicht das, was ich will. Wenn ich Gott so nah bin und ihm räuchere und dann habe ich eine Begebenheit und Gott redet zu mir und gibt mir eine Prophezeiung für mein Leben, dann möchte ich dann aus der Tür gehen, weil das ganze Volk da steht und wartet auf diesen einen Priester, der endlich rauskommt, um Segen zu sprechen fürs Volk. So ein, ne, und die stehen da und warten und der verzögert sich, werden wir gleich noch lesen, und dann kommt er endlich. Ne, so ein, und so ein, ne, und keiner versteht warum. So ein, ich möchte mich nicht selbst beschneiden, und das können wir. Ne. Wenn du mal biblisch guckst, einfach im Alten Testament, diese Stiftshütte zum Beispiel oder der Tempel dann später vom Aufbau her, wir sind diese Priester, sagt Hebräerbrief. Wir sind jetzt Leviten, wenn du so willst, Jünger Jesu. So ein, und wir haben die Aufgabe, den Gottesdienst zu tun. Wir haben die Aufgabe, das Wort zu lernen. Wir haben die Aufgabe, das Opfer in die Welt zu bringen. So ein, wir haben die Aufgabe, der Ort zu sein, wo die Heiden kommen können und auch die Juden, die noch nicht bekehrt sind, um Christus kennenzulernen und ihm zu opfern, dieses Opfer anzunehmen. Wir sind der Lobpreis in der Welt. Und wir sind die Gebete, die Gott speichert. So, wir sind die, die beständig dafür sorgen müssen, dass das Rauchopfer nicht ausgeht, die Gebete nicht verstummen, dass die Gemeinschaft mit Gott bleibt, so, und der Segen und der Fürspruch für die anderen laut ist und sichtbar und hörbar. Also lass nicht zu, dass dein Verstand dich beschneidet, weil dann stehst du in der Welt einfach da und kannst nicht reden. Ja. Und der Engel antwortete, ich weiß nicht. Und, Vers 20 haben wir. Vers 21. Und das Volk wartete auf Zacharias. Und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte, und er winkte ihnen, und er blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, da ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger, und sie verbarg sich 5 Monate und sprach: So hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Elisabeth wird schwanger und verkrümelt sich 5 Monate. Um mit Gott zusammen zu sein, um drüber nachzusinnen, um zu gucken, was jetzt passiert. Und im Endeffekt ist nur ein Lobpreis da und eine Ehre zu Gott. So ein, das ist krass, das ganze Leben verändert sich jetzt. Ich würde gerne noch weiterlesen, weil die ersten 2 Kapitel ist halt, ja, Vorbereitung, so eine Vorgeschichte. Lass uns Vers 26. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Maria war nicht heiliger als andere Menschen. So, Maria war nicht besonders erschaffen oder so, ne? War auch nicht die Mutter Gottes oder irgendwas, sondern Maria war eine gläubige Frau, die Gott liebte. Eine demütige Frau, die ja, ihr stilles Leben gelebt hat. Sie war jung, sie war verliebt, sie war verlobt, ne, in einen richtig tollen Mann, Josef, der auch Gott geliebt hat, gottesfürchtig war. Ne? Das siehst du im Matthäus-Evangelium, steht das. War ein gerechter Mann Gottes. So, der sich auskannte in der Schrift. So ein, und da sind nur die zwei und haben ihr Leben vor sich. Ne? das, was sich eigentlich ein normaler Mensch wünscht, so ein den Partner kennenzulernen und dann eine Familie zu gründen, um gemeinsam glücklich zu werden und alt. Also genau das Gegenteil von Marias Verwandten Elisabeth und Zacharias. Ne? Die waren alt, die haben ihr Leben gelebt, so und ja, machen jetzt den Schlusspfiff, so bis sie dann zu Gott kommen, so und Maria und Josef waren gerade am Anfang ihres Lebens so wirklich. Ne? Und da kommt auch dieser Engel rein und bringt alles durcheinander. Ne? Gott kommt in Maria und Josefs Leben rein und würfelt einfach alles um. So, halte das nicht als Strafe, wenn dein Leben mal durcheinander ist und turbulent wird. So, weil wenn Gott das in deinem Leben tut, dann macht er was Besonderes. Und denk dran, wie Marias Leben war und Josefs Leben. Sie wird schwanger, vorzeitig. Sie weiß, ich war treu. Josef denkt so, die war mir nicht treu. Aber dann kommt der Engel und bestätigt Josef nochmal im Traum und sagt so, Maria hat dich nicht betrogen, ist alles in Ordnung, es war der Heilige Geist. So ein nennen dieses Kind Jesus. Ja, so ein, die Nachbarn wissen wir, kennen Jesus, ne, als er wieder nach Nazareth kommt und sagen, ja, das ist doch hier der Bastard. Ne? So ein, eigentlich wurden Frauen damals gesteinigt, die fremdgegangen sind. So, und die außerhalb der Ehe Sex hatten. Das war, hier kommt was rein in ihr Leben, was einfach wirklich alles umwirft. Und sie steht da als Frau und muss um ihr Leben bangen. Weil wenn da eine unverheiratete Frau schwanger rumläuft, dann war es das eigentlich. Laut Gesetz. Aber Maria nimmt es an, weil sie hat ein demütiges Herz und ein gottesfürchtiges Herz und sagt, was auch kommt, ich vertraue dir und preise dich. Ich werde den Weg gehen, den du hast. Ey, und die haben ein hartes Leben. Maria muss hochschwanger eine Auslandsreise machen mit ihrem Mann. Und das war damals nicht ein bequemes Auto, sondern ein Esel oder ein Kamel oder was auch immer. Und eine weite, lange Reise mit Hitze und mit Gefahren und muss ihr Baby in einem Stall zur Welt bringen, weil kein Platz für sie ist in einem ordentlichen Hotel. Ne? Die Mutter Jesu, die Gesegnete Gottes, ne? So scheint doch der Weg so ungesegnet. Ne? Als ob dieser Wille Gottes im Endeffekt für sie persönlich ein Fluch wäre. Ne? Aber wir wissen, es ist nicht so. Was manchmal muss Glauben bewiesen werden durch Gehorsam und Vertrauen. Das ist wichtig. Ne? Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, dich selbst zu bejammern, weil du was ertragen musst. Weil wir wissen doch, was rausgekommen ist aus der ganzen Geschichte. Auch sie wird noch gesegnet sein. Und aus ihr wird ein Gott gemacht. Aber ich glaube nicht, dass sie das will. Aber um mal hier zu Ende zu kommen. Und der Engel kam zu ihr herein, Vers 28, und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte drüber nach, was sind das für ein Gruß? Du Gesegnete der Frauen, was will der jetzt von mir? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Das ist so heftig, was der Engel sagt. Mann, das ist eine ganz normale Frau wie du, ne? Die einen ganz normalen Alltag hat, ein ganz normales Leben. Und da kommt Gott rein und seit tausenden von Jahren warten die Leute seit Mose auf diesen Messias. Und dann kommt ein Engel zu ihr und sagt, Maria, du wirst diesen Messias jetzt kriegen, du wirst schwanger werden. Den König der Könige, Gott. Der Sohn des Höchsten. Keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre erstmal. Ja. Genau. Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann denn das sein, dass ich von keinem Mann, da ich von keinem Mann weiß? Wie soll es gehen? Ich habe noch keinen Sex. Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. So. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ne? Manche legen ja aus, dass der Heilige Geist in irgendeiner Form kam und die zwei da Sex hatten. Das ist auch Quatsch. So, der Geist kam übernatürlich und hat das Kind da reingelegt. Das war auch wichtig. Warum? Gott hätte auch sagen können: Ja, Jesus kommt durch Josef oder so. Aber dann durch den Samen des Mannes wird halt die Sünde übertragen. Ne? So, das heißt, jedes Kind, das durch einen Mann im Endeffekt kommt, so ein, ist Sünde und ist im Fluch. So. Und deswegen, die Sünde kann. Jesus konnte nicht als Sünder auf die Welt kommen. So. Sondern außerhalb von diesem Fluch. Und deswegen kommt Gott und er legt sie in Marias Schoß. Heilig und rein und ohne Sünde, ohne diesen Fluch Adams. Und laut Prophezeiung haben die Juden gewartet auf diesen, auf den Sohn Davids. Ne? Er musste aus Davids Linie kommen. So, Maria war aus Davids Linie, deswegen alles supi. Weiter geht's. Danke. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, die vorher Unfruchtbare genannt wurde. Maria mütterlicherseits war Nachkomme Aarons, väterlicherseits Nachkomme Davids. So ein, was echt ein schönes Bild ist, einfach so, weil die Königslinie und die Priesterlinie sich vereinen, ne? So ein, irgendwie zusammenkommen und Jesus kommt dann aus dieser Linie raus, aus beiden Linien im Grunde. So ein, einmal aus der des Königs, der auch ist, und einmal aus diesem Priester, weil wir wissen, er ist der hohe Priester, der wahre Aaron, so der wahre hohe Priester, ne? Unser ewiger hohe Priester, so der für uns einsteht vor Gott als Mittler. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, und Vers 38, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, und der Engel schied von ihr. Also sie muss viel mehr Glauben und Vertrauen ihr aufbringen, viel mehr Verstand abschalten als Zacharias. Ich meine, der hatte wenigstens die Geschichte von Abraham und Sarah, dass es geht und Gott auch macht, wenn er es sagt. So, Maria hier muss glauben, dass sie jetzt von nichts schwanger wird. Per Luftbestäubung oder sonst was. So ein, ne? Und dass es noch der Messias ist. So ein, und dass Gott sich um alles kümmern wird. So ein, sind die Frau sagt, ich bin Sklave Gottes, ich bin Diener Gottes. So. Und du kannst es sehen, ich habe das oft gesehen, dass Frauen, auch wenn sie kämpfen haben mit Stolz oder so, aber doch in meinen Augen eine viel größere Demut haben als wir Männer. So. Und wir lesen noch den Besuch bei Elisabeth und dann. Ah ne, machen wir nächste Woche. Es wird jetzt ein bisschen trocken die nächsten Wochen, aber dann wird es spannend. Ja. Ja, aber ich sehe, dass du deinen Plan hast und du hast alles vorhergesagt so und genauso wird es auch passieren. Und Herr, du wirbelst unsere Leben auch oft durcheinander. Und ich würde da vertrauen. Ja, ich wünsche mir innerlich, dass einfach alles läuft und einfach alles klappt. Also, keine Probleme gibt, keine Fragen, sondern das, aber ja, so funktioniert das nicht. Ja, und so funktionierst du nicht. Und ich danke dir dafür, weil du uns herausforderst und du ja einfach dich offenbarst und im Endeffekt kriegst du den Lob und die Ehre, so wie Maria und Elisabeth dich noch loben und ehren werden. Zacharias. Ja, und bitte hilf uns, dir zu vertrauen, so dass unser Mund nicht sich verschließt in unser Herz, sondern dass wir beständiges Lob und Ehre geben, weil wir wissen, wer du bist und dass alles zum Guten kommt. Und du siehst uns, manche haben gerade ein anstrengendes Leben oder viel zu tragen, Angst und Furcht und fühlen sich hilflos und verlassen. Aber ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du auch zu denjenigen stehst, so wie du mit Maria warst, mit Elisabeth, mit Josef und Zacharias. Ja. Wir sind nicht verlassen, wir sind nicht verloren, sondern es ist einfach ein wichtiger Schritt zu dem, was du machen willst. Und, ja, wir wollen dir Lob geben, ob du gibst oder ob du nimmst, weil wir wissen, dass du gut gibst und gut nimmst, dass du einfach weißt, was dran ist und wichtig ist. Ja, hilf unserem Unglauben und hilf unserer Schwachheit. Ja. Und wir alle hier wollen auch als gerecht befunden werden vor dir und ja, als geliebt. Ja, danke. Amen.